Herzlich willkommen zur 9. Ausgabe des Spielverlagerung.de Podcasts. Wir haben mal wieder unsere besten Autoren in ein Zimmer gefercht und sie gezwungen, über das kommende Spiel der deutschen Nationalmannschaft zu reden. Zu Gast ist eigentlich die komplette Autorenschaft von Spielverlagerung.de. Ich heiße Martin, willkommen.
Hi.
Ich heiße René, willkommen.
Hallo.
Und auch Tim, der uns sicherlich viel über die Niederländer von Louis van Gaal erzählen wird.
Ja. Immer gerne.
Wie du gerade rhetorisch erstmal drei Autoren aus der Autorenschaft verbannt hast. Weiter ja. So. Immer voll drauf auf die faulen Säue.
Wenn ich auf die Startseite gucke, dann ist es in der Tat so, dass in die ersten 10 Beiträge allesamt von TR, MR oder RM sind.
Ah, zum Glück habe ich heute noch einen rausgehauen, sonst wäre. Nee, Quatsch, sind 2 von mir, sehe ich gerade. Okay.
Dann, das kann man ja fast schon so sagen, also die aktuelle Autorenschaft.
Ja.
Özil, Klose, Schweinsteiger, Khedira, Kroos, Schmelzer, Bartstuber, Gomez. Aus den Namen, die bei diesem Nationalspiel fehlen, der könnte man fast schon eine Stammmannschaft machen.
Mit 8 Spielern?
Ja, 8 Spieler, die aber allesamt Positionen bekleiden könnten.
Kleinfeldmannschaft,
so eine C-Jugendmannschaft. Die Frage dann gleich mal Martin.
Man wird auch C-Jugend-Weltmeister werden mit der Mannschaft.
Nee, die haben keine Führungsspieler.
Ja, was wolltest du fragen?
Ich wollte nur fragen, ob das eher Chance oder ist oder ist das Länderspiel eigentlich komplett wertlos?
Beiderlei. Also
ich meine Rolle als Bild-Zeitungsfragensteller hier.
Ja, ist doch geil. Ist ja wirklich die richtige Frage. Also ich finde es ein bisschen schwierig, dass so viele fehlen. Also ich habe mich vorhin gefreut, als ich gelesen habe, Özil, Klose fehlen, da dachte ich mir, okay, geil, kann man mal vorne irgendwie Reus und Müller und Götze irgendwie cool kombinieren. Und da habe ich gelesen, dass auch das gesamte Mittelfeld fehlt und da dachte ich mir, da ist dann auch irgendwie Quatsch, die Offensive zu testen, wenn halt der Rest auch nicht da ist, dann ist es ein komplett neues Team. Also ist so ein bisschen zweigespalten, aber mal sehen, also... Ein paar sind ja noch dabei, ein paar wichtige, und ich denke mal, der ganze Rhythmus der Mannschaft wird schon so ein bisschen so sein, wie man es kennt. Deswegen, wird schon interessante Elemente haben, auch wenn es nicht so hundertprozentig anwendbar ist, aber man kann ja auch aus so nur semi-anwendbaren Situationen immer noch ein bisschen was ableiten, wenn man genau hinguckt. Und es wird schon ganz interessant sein, wie sich zum Beispiel Reus als Mittelstürmer macht, wie sich Neustädter macht, wenn er denn hoffentlich spielt, wie sich eventuell Gündogan macht. Wird er dann spielen? Wahrscheinlich schon, ne? Wenn Kroos und Kira fehlen.
Genau, kann dazu sagen, der Kicker spekuliert mit den Namen, die du gerade genannt hast. Ja. Und vor allen Dingen spekuliert der Kicker, dass wir mit Reus vorne spielen und auch als falscher Neun.
Dürfen wir Kicker sagen?
Wir dürfen Kicker sagen und der Kicker hat das Wort falsche Neun sogar benutzt.
Ja, naja, sagt Großartig. Jetzt jeder.
Sagt jetzt jeder, ja. René, was hältst du von dieser Idee?
Das Wort falsche Neun zu verwenden.
Bin ich dagegen?
Hast du ja schon einen ganzen Artikel zugemacht.
Haben wir einen ganzen Podcast zugemacht.
Ja. Mein Privatfeind, die falsche Neun. Nee, also... Wie kommt ihr auf die Idee, dass Reus als falsche Neun spielen wird? Also hat da Löw was gesagt oder interpretieren die das, weil Löw gesagt hat, der spielt Mittelstürmer?
Ich denke, die interpretieren das.
Ja, in der Umgangssprache ist, glaube ich, falsche Neun immer, wenn einer Mittelstürmer spielt, der eigentlich kein Mittelstürmer ist.
Ja, okay, weil ich meine, Reus hatte nur in 2, 3 Spielen bei Gladbach damals Ansätze einer falschen Neun, aber im Endeffekt kann der keine falsche Neun spielen, weil die sowieso so tief standen, dass die den Torwart als zusätzliche Anspielstation genutzt haben. Also eine falsche Neun hat er eigentlich nie wirklich gespielt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das der deutschen Nationalmannschaft spielt. Er wird es natürlich beweglicher machen als Gomez
oder auch wahrscheinlich als Klose. Stürmer.
Ja, so ein bisschen vielleicht so eine Rolle, wie sie Sanchez als Mittelstürmer hatte, könnte ich mir vorstellen bei Barcelona. Ist sicher interessant, wie er sich schlägt. Er wäre eigentlich für mich eine sehr gute, richtige Neun. Auch im Hinblick auf die Zukunft. So viel kommt ja nicht nach. Klose ist ja doch ein bisschen ein älterer Jahrgang und Gomez ist eben Gomez.
Seitbankerit.
Und ja. Dann können wir auch Peniel Mlape und Kevin Volland gleich.
Das labert nicht.
Nee, aber Volland gefällt mir sehr, aber das ist jetzt nicht das Thema. Thema Reus kann ich mir vorstellen, dass er falsch spielt, in Anführungszeichen. Ich gehe aber eher davon aus, dass er sie zwar beweglich spielt, aber nicht Spiel machen, sondern eher so ausweichend und umschalten. Und ich denke, das ist sehr interessant, auch im Hinblick auf die nächsten Turniere. Also wäre eigentlich fast mein Lieblingsstürmer für die deutsche Nationalmannschaft, obwohl ich ja kein Deutscher bin.
Die zweite Personale, die sehr interessant ist, die auch Martin schon heute mindestens zigmal erwähnt hat im Vorgespräch zu diesem Podcast.
Mindestens zig. Ja. Wenn nicht sogar mehr als zig.
Wenn nicht sogar einige Male.
X-zig.
Nämlich Roman Neustädter, der
deutsche
erwartet wird, dass er
der momentan beste Spieler der Welt.
Ja, der erwartet wird, dass er spielt. Und du kannst mal kurz erklären, was du so an Roman Neustädter liebst und vor allen Dingen, was er in dieses Mittelfeld, wo ja Namen wie Khedira, Kroos, Schweinsteiger, die Bender-Zwillinge schon sind, was er da noch reinbringen würde.
Ja, er ist halt momentan der einzige deutsche Spieler, den ich sehe, der diese Busquets-Rolle bekleiden kann als ergänzender Sechser, der in jeder Situation perfekt die Balance herstellt, der brutal gut antizipiert, der ein extrem gutes taktisches Gespür hat, der enorm pressingresistent ist im offensiven Umschalten und auch im Spielaufbau, sehr passsicher, einfach ein unfassbar guter Ankerspieler, der einer ballbesitzorientierten Mannschaft gerade eine sehr gute Basis gibt und gleichzeitig im Pressing sehr stark ist, laufstark. Er in dem Fall, was ist auch noch körperlich recht gut, kopfballstark, hat schon 2 Kopfballtore diese Saison gemacht. Also super gutes Paket einfach. Und und so ein Spieler gibt es in Deutschland auf dem Niveau zumindest, sonst glaube ich nicht. Also am ehesten spielt das natürlich Schweinsteiger, wenn er neben Khedira spielt, aber da würde er gerne mal kritisiert, weil er auch so dann so ein bisschen, wenn er als alleiniger, absichernder Spieler agieren muss, Schweinsteiger, ist er auch immer so ein bisschen verschenkt. Und deswegen, ganz toller Spieler, von dem, der denke ich auch sehr unterschätzt ist, weil er natürlich relativ unauffällig spielt. Und von dem Schalk, der aktuelle Lauf, die guten Spiele, die Schalke macht, sind ganz, ganz extrem von ihm abhängig, meiner Meinung nach. Und habe eine sehr hohe Meinung von ihm und freue mich, dass er sich jetzt auch in der Nationalmannschaft beweisen kann.
Würdet ihr dann zwei in dieses Loblied auf Roman Neustädter einstimmen?
Tim, möchtest du?
Nein, er ist scheiße.
Also. Tim? Ja, Tim ist scheinbar wieder aufs Klo gegangen.
Ja.
Dann ergreife ich da das Wort. Martin hat es sehr gut gesagt. Also, Neustädter ist eben ein bisschen der deutsche Busquets. Enorm passsicher. Als er bei Gladbach war, ich habe ja Gladbach letztes Jahr sehr viel verfolgt, ist er auch kritisiert worden, dass er nicht wirklich Kreativität mit einbringt. Aber ich glaube, das war einfach seine Rolle. Bei Schalke hat er durchaus sehr gute Pässe auch in die Spitze und auch unter Bedrängnis zu einem freistehenden Spieler. Er ist ja auch eher ein Stratege, der den vorvorletzten Pass macht, der sagt, okay, rechts haben wir gerade 3 Mann, die nur 2, spiele ich da den Ball hin. Mal sehen, wie sich das entwickelt, so vereinfacht gesagt. Und eben ohne Ball ist er ein sehr guter Stabilisator. Er denkt sehr gut mit und ich denke, er könnte sehr gut zu Schweinsteiger passen. Der könnte dann ein bisschen vertikaler spielen. Auch im letzten Drittel noch im Kombinationsspiel um den Strafraum herum noch für Stabilität und Kreativität sorgen und Neustädter dahinter. Ich glaube, das würde besser passen als mit Khedira, falls Neustädter diese Leistungen bestätigt.
Das wollte ich auch sagen. Also ich fand ihn auch diese Saison bei Schalke in einigen Situationen vertikal sehr gut.
Ja.
Er hat ja schon 3 Tore gemacht, glaube ich sogar. Oder? Irgendwie so.
Ja,
er hat schon
ein paar Tore. 2 per Kopf.
2 Tore und 2 per Kopf.
Ja. Ja, und auch das dritte auch aus einer Standardsituation. Also ist jetzt nicht so, dass er sich krass mit nach vorne einschaltet, aber er hat natürlich auch meistens Jones oder Höger neben sich, die beide sehr vertikal spielen. Also Höger geht viel nach rechts auf den Flügel, Jones geht viel nach vorne und trotzdem ist Schalke eigentlich fast nie am Überpacen, weil halt Neustädter immer sehr gut irgendwie es schafft, noch die Balance zu halten. Auch im Gegenpressing stark etc. Also ich glaube auch, ich habe auch das Gefühl, dass er ein besserer Nebenmann für Schweinsteiger wäre, vielleicht in der Nationalelf als Khedira sogar. Obwohl natürlich Khedira hat so eine krasse EM gespielt, aber naja, es wurde ja zuletzt genug darüber diskutiert, dass der DFB vielleicht ein bisschen die defensive Stabilität fehlt. Und ja, wenn man sich Spanien anguckt, dann ist ein ganz wesentlicher Unterschied, dass die eben diesen Busquets da haben und wir diese Art von Spielern nicht so richtig in der Mannschaft haben. Und vielleicht wäre das die richtige Maßnahme.
Ja, ist natürlich auch eine Frage, wie man spielt. Also wenn man sich eher tief positioniert und viel presst, dann wäre vielleicht Khedira mit Schweinsteiger oder vielleicht sogar Khedira mit Neustädter die beste Idee, wenn man wirklich nur presst und dann sofort kontert, wie es ja in ein paar Phasen bei der WM 2010 war, also nicht durchgehend, aber doch öfters. Und also ich denke, die sind einfach ganz unterschiedliche defensive Spielertypen und es geht da nicht um die Qualität zwischen Khedira und Neustädter, sondern eben die Wirkung auf die Mannschaft und die Wirkung auf Schweinsteiger. Schweinsteiger ist ja immerhin in Topform einer der besten Mittelfeldspieler der Welt für mich, weil er einfach alles kann. Und da muss man sehen, dass man den am besten einbindet, weil wenn Khedira nach vorne geht, muss Schweinsteiger absichern, was nicht seine Paraderolle ist. Und mit Neustädter wäre es eben umgekehrt und man hat dann einfach ein bisschen mehr Ruhe. Wenn man schon auf Ballbesitz spielen möchte, sollte man das auch durchgehend tun, auch im letzten Drittel und nicht einfach schnell kombinieren und irgendwann verliert man den Ball und wird dann ausgekontert. Jetzt übertrieben gesagt, aber solche Szenen gab es in Ansätzen und diese wurden ja auch von den Medien dann so kritisiert.
Ja.
Ja, dann ein weiterer Schalker, der in der Nationalmannschaft jetzt dabei ist, reingerutscht ist, ist Luis Holtby. Wie seht ihr da die Chance, dass er es im Mittelfeld zu einer Rolle schafft?
Ja, hat mich auch die Saison sehr überzeugt. Also er ist meiner Meinung nach die zweite ganz große Säule bei Schalke neben Neustädter. Also die beiden ergänzen sich auch gut, weil Neustädter halt so eine Mischung aus Sechser und Achter ist und Holtby ist so eine Mischung aus Zehner und Achter eigentlich. Also er spielt nicht so eine reine Zehn wie Özil, sondern spielt noch ein bisschen mehr in die Tiefe und ist auch im Pressing extrem stark. Also Schalke kann auch mit ihm dann teilweise mal eine 4-3-3-artige Stellung aus dem 4-2-3-1 heraus erzeugen, weil er sich da auch taktisch klug verhält, läuft gut an, hat brutal gute Laufwerte. Ich glaube, im letzten Spiel gegen Bremen hat er, glaube ich, einen Kilometer mehr gelaufen als der zweitlaufstärkste Spieler auf dem Platz. Kann sich auch sehr gut, läuft sich gut in Halbräumen frei und ist extrem stark zwischen den Linien, sehr, sehr präzise dabei, dann ähnlich wie Özil die letzten Pässe hinter die Linie zu bringen. Ball sicher, klar, kombinationsstark, also bietet auch das ganze Paket und ist in diesem Paket dann noch deutlich defensivstärker und laufstärker als Özil. Also ist natürlich noch nicht auf dem gleichen Niveau offensiv wie Özil, auch etwas schwächer als Götze zum Beispiel, aber dafür deutlich defensiv stärker als die beiden. Also halte ich auch für eine interessante Option und wenn er sich vielleicht im nächsten Jahr nochmal, wenn er nochmal eine Stufe bergauf geht, dann wäre, glaube ich, eine sehr interessante Variante. Also ja, ist wahrscheinlich momentan der defensivstärkste Zehner, den wir so auf internationalem Niveau haben.
Ja, ist interessant. Ja.
Also ich kann nicht ganz auf dieses Loblied mit einstimmen. Oh. Ich habe ja einige Spiele von Schalke gesehen. Holtby habe ich dabei besonders beobachtet, dass einfach ein bisschen fehlt die Konstanz, ein bisschen die Präsenz. Er ist wirklich, also vom Talent her enorm, einfach sehr intelligent. Aber du hast das gesagt, er ist
die letzten Wochen waren nicht so der Saisonstart, muss man dazu sagen.
Ja, ich habe ihn davor auch schon gesehen. Du hast gesagt, er ist eine Mischung aus 10 und 8. Das sehe ich auch so, aber er spielt öfters wie so eine 10, die einfach sich sehr viel bewegt, bisschen so wie Özil. Dann sucht er den Weg, möchte auf dem Flügel da Löcher zumachen, bietet sich an, bewegt sich wirklich sehr gut, aber mit seiner offensiven Klasse müsste er eigentlich präsenter sein. Das heißt, er müsste mehr in der Mitte bleiben, er müsste die gefährlichen Räume suchen, also für die Gegner, und nicht diese stabilisierenden Räume besetzen. Aber das ist auch sicher ein Problem der Grundtaktik bei Schalke und nicht ausschließlich bei ihm. Also wahrscheinlich trägt sogar die Grundtaktik von Schalke den Großteil zu diesem Formtief bei. denn die haben ein Verfahren, der enorm präsent ist, dann an guten Tagen, der viele Bälle fordert, dann haben sie Huntelaar, der sich viel bewegt, auch oft, oft ist Holpi links und Huntelaar geht nach rechts, dann Jones stößt in die Mitte, dann hast du auf links Affelei, der auch viele Bälle fordert, der viele Bälle hält, längere Zeit, der in die Mitte zieht, wenn dann Holpi auf links ausweicht, kann Affelei das nicht mehr in seinem Sichtfeld, da fehlt einfach ein bisschen noch diese Kombinationsfähigkeit miteinander und da müsste eigentlich etwas umgestellt werden und Holpi fällt deswegen ein bisschen ab. Also seine Klasse ist für mich unbestritten, also vom Talent her enorm, aber erstens müsste er da einfach eine andere Rolle bekleiden und andererseits müsste er wieder ein bisschen mehr in die Tiefe statt auf die Breite gehen, um wieder diese 4-3-3-artige Spielweise zu kreieren. Und ich denke, dann ist er so als zweiter Achter, der immer wieder nach vorne geht oder zum Kombinieren dient, ist er wirklich sehr stark. Also der ist sehr sauber in der Technik, sehr intelligent.
Und also jetzt nochmal auf die Nationalelf bezogen, siehst du ihn da dann jetzt eher auf der 10 oder auf der 8?
Wenn wir 4-2-3-1 spielen, auf der 10, aber eben nicht als Stamm.
Ja, okay.
Denkst du, er kann mittelquerstrich langfristig, also zur WM schon hin oder dann zur EM eventuell an Özil vorbeiziehen, wenn man auch die defensiven Vorteile dann noch in Betracht zieht?
Wenn er sich weiterentwickelt und Özil stagniert, dann kann er das natürlich, aber es ist halt immer so eine Frage, Özil hat einfach enorm viel Potenzial, weil er einfach irgendwann mal was Geniales macht und auch teilweise an guten Tagen bringt er enorm viele vertikale Aktionen, das heißt tödliche Pässe, Dribblings nach vorne mit Raumgewinn und dann eben einen sicheren Pass, aber einfach nur zum Raumgewinn. Die bringt er an guten Tagen, bringt er die sehr oft sehr gut an und das glaube ich kann Holpi nicht so, da fehlt ihm vielleicht ein bisschen die Dynamik, ein bisschen auch einfach dieser Flair von Özil, einfach der dann sich ganz elegant in die richtigen Räume bewegt, diese anmanövriert im Dribbling, sich im Gegenspieler vorbeizieht, ist im Raum, macht noch 2-3 Schritte nach vorne und dann spielt er einen intelligenten Ball, auch nicht unbedingt in die Spitze, sondern auch auf die Seite. Ich glaube, wann war denn das? War das kurz nach der WM 2010, wo Özil in den Qualifikationsspielen einfach in jedem Spiel fast der beste Mann war, wo er, glaube ich, auch gegen Österreich dreimal traf?
Ja, in der Qualifikation, also, wo sie auch
oft 4-1 gespielt haben. Kann ich da gerade nochmal reingrätschen?
Zu Özil?
Ja.
Oder ja, klar.
Ich finde, eventuell dadurch, das, was du sagst, Özil ist ein extrem präsenter Spieler, der das Spiel so ein bisschen an sich reißt. Und der auch ein bisschen, er ist ein bisschen auf Isolation angewiesen, würde ich mal sagen, würde ich mal formulieren. Ist so mein Eindruck, ist so meine Meinung. Ich glaube, also er profitiert ja zum Beispiel extrem davon, wenn er auf dem Flügel auch so stürmerartige Typen wie Podolski oder Müller oder eben Cristiano Ronaldo hat. Und wenn da dann vielleicht eher Spieler sind wie Götze zum Beispiel, oder Reus, die auch ein bisschen mehr Kombination, die ein bisschen kombinationsfreudiger sind, die selber ein bisschen spielmachende Elemente haben. Und wenn man dann die Offensive ein bisschen mehr aufteilt und nicht ganz so eindeutig und beinahe linear durchstrukturiert, wie es Deutschland 2010 war oder wie es bei Real Madrid oft der Fall ist.
Also dann, kurz gesagt, dann ist die vielleicht klassischste aller modernen Zehner. Und das deswegen musst du auch ein bisschen eine gewisse primäre Rolle haben in der Spielgestaltung und im Offensivspiel. Ja, okay. Das sehe ich ähnlich, ja.
Ja, und ich glaube, wenn Holtby als nicht ganz so dominanter Spieler, würde da vielleicht auch nochmal eine neue Facette eröffnen der ganzen Spielweise der Mannschaft. Also vielleicht ist man dann auch ein bisschen ausgewogener noch und da könnten dann vielleicht auch Reus und Götze zum Beispiel noch ein bisschen mehr von profitieren. Wäre, glaube ich, ganz interessant, wie sich so die Gestalt der Mannschaft verändert, wenn man Özil durch einen weniger dominanten Typ mehr setzt.
Andererseits ist das, wenn ich das einfügen darf, eine relativ theoretische Diskussion, weil Löw hat ja schon mehrfach durchscheinen lassen, dass Özil sein absoluter Lieblingsspieler ist. dass er ihn für einen sehr wichtigen Spieler hält. Und er hat ihn ja nicht mal im Italien-Spiel, hat ihn ja lieber auf den Flügel gezogen, anstatt ihn vom Feld zu nehmen.
Ja, das wäre dann natürlich auch noch eine Variante. Also da müsste man dann sehen. Das ist ja auch das, was Mourinho dann gerade macht, wenn es gegen Ballbesitz orientiert, also wenn er ballbesitzorientierter spielen muss, wenn der Gegner drin steht, dann spielt der KK in der Mitte, Özil außen. Also ja, vielleicht ist das ja auch ein Konzept der Zukunft.
Interessante Punkte zur deutschen Nationalmannschaft. Was aber auch interessant ist, dass am Mittwoch ein Gegner auf dem Feld steht. Und zwar die Niederländer. Und unser hausgemachter Louis van Gaal und Holland-Experte Tim. Und in denen frage ich mal, was hat Louis van Gaal in seinen ersten Monaten bei den Niederlanden verändert?
Oh, eine allgemeine Frage. Ja, es war personell, wenn man mal so anfangen will, gar nicht so viel, was sich geändert hat. Er hat beim ersten Spiel fast den kompletten EM-Kader nominiert, danach hat er fast gar keinen mehr davon nominiert und dann hat er wieder doch alle fast nominiert und jetzt sind auch relativ viele dabei, also Matthijsen, Heitinga, wo auch in den Niederlanden viele Leute nicht so zufrieden sind, dass immer noch die im Kader stehen. Dementsprechend ist die Abwehr auch noch relativ unsicher, weil die gesamte Ausrichtung auch recht offensiv ist. Das ist auf jeden Fall ein Unterschied zur EM, wo ja Holland eine relativ zweigeteilte Mannschaft war, wo eigentlich vier Spieler nur die Offensive gemacht haben. Mhm. Und die restlichen sechs mit Van Bommel und De Jong abgesichert haben. Das ist jetzt auf jeden Fall geändert worden. Strootman ist ein sehr vielseitiger Spieler auf der 6. Nigel de Jong hat jetzt auch ein paar Mal gespielt, aber zum Beispiel Klaasie ist ein sehr offensiver Spieler da. Das ist also eine deutlich offensivere Ausrichtung. Die Ausrichtung im Sturm hat sich auch ein bisschen geändert. Bei der EM war es eigentlich so, dass die Niederländer eigentlich über zwei Arten zu Toren gekommen sind. Entweder Affelei und Sneijder haben sich irgendwie halb links versucht durchzuspielen, teilweise mit Hilfe von Van Persie, oder Robben hat seine Dribblings gemacht und wurde gelegentlich von Leuten unterstützt, die ihm Räume geöffnet haben. Das ist jetzt ein bisschen anders geworden. Man versucht auch relativ viel über die Flügel zu überladen. Die Außenverteidiger sind offensiver, aber es gibt auch relativ viel den Versuch, einfach mit Schnittstellenpässen hinter die Abwehr zu kommen, auf die Außenstürmer, die linearer in die Räume starten. Deswegen spielt Robben auch meistens links und Narsing auf der rechten Seite. Also es hat sich schon gerade im Offensivbereich einiges verändert. Defensive ist halt immer noch ein Schwachpunkt.
Siehst du denn Veränderungen positiv gegenüber oder siehst du da ein paar Spieler, die nicht spielen sollten? Also weil du gesagt hast, es gibt auch ein bisschen Unmut in der Bevölkerung, könnte man ja sagen, dass Matthijsen spielt und spielt dieser Fla. Ich habe jetzt die letzten zwei, drei Spiele nicht geguckt von den Holländern. Den fand ich immer ganz schlimm.
Ja, Ron Fla. Ron Fla.
Die Karriere eines Fußballspielers in einem Satz kaputt gemacht.
Den willst du direkt entlassen.
In Deutschland verteilt haben jetzt 1000 Scouts Fla aus ihrer Liste geschickt.
Da muss ich noch ein Zitat von Tim einfügen. Holland-Liga-Spieler werden supported. Außer Fla.
Tim, also zurück zum Thema. Ja. Tim, sag jetzt, wie findest du die Spielerwahl und würdest du da was verändern? Und denkst du, er wird langfristig noch ein paar Positionen umbauen?
Also, ich hoffe, dass er langfristig noch etwas umbauen wird. Fla war oft im Kader und hat auch jetzt gegen Rumänien gespielt. Und ja, weiß ich nicht, also Fla, Heitinga, Matthijsen ist jetzt nicht so das, was eigentlich alle erwartet haben.
Es gäbe noch bessere Innenverteidiger.
Ja. Es gäbe zum Beispiel Douglas, den eingebürgerten Brasilianer von Twente. Martins Indy kann in der Innenverteidigung spielen. Es gibt, wie heißt der gute Mann nochmal? Von AZ. Ich krieg zu viel hier.
Google ihn doch. Für jeden dabei. anders. Wie stark liegt der Fokus auf Ballbesitz bei denen? Also ein Positionsspiel und Ballbesitz, wird das sehr, sehr streng gespielt, sehr rigide, oder ist das ein bisschen, also eher so in Richtung Fluidität und statt Flexibilität? Also
es ist nicht so viel, wie man vielleicht erwarten kann, wenn man Bayern geguckt hat. Also sie haben relativ selten über 60% Ballbesitz gehabt. Gerade im ersten Spiel haben sie sehr wenig gehabt.
Meinst du, das ist noch Eingewöhnungszeit, wenn ich fragen darf, ja, oder kommt das noch?
Teilweise natürlich schon. Also sie versuchen schon auf Ballbesitz zu spielen, aber es hat auch relativ viele Gegner gegeben, die offensiv gepresst haben und wo man dann gesagt hat, wir sind jetzt noch nicht so eingespielt, wir probieren das hier nicht auf Teufel komm raus irgendwie den Ball zu halten. Hat man ein bisschen schneller gespielt, ein bisschen versucht hinter die Abwehr und so eine Sachen halt. Aber
Mit Schnellangriffen oder auch mal mit langen Bällen?
Lange Bälle, nicht so oft, eher Schnellangriffe. Bisschen riskant auch. Okay. Ich glaube aber, das wird sich noch einpendeln so. Also ein bisschen mehr Ballbesitz wird schon noch
kommen. Wie war das in seiner ersten Amtszeit? Also hat er da versucht, auf Teufel komm raus, den Ballbesitz zu fokussieren? Oder war das ebenfalls so, dass sie erst gewartet haben und sich später eingespielt haben?
Weißt du da was? Als Nationaltrainer?
Ja.
Boah. Also das ist nicht meine Spezialzeit, aber es ist auch, das ist ja auch 10 Jahre her, also das kann man ja nicht wirklich vergleichen. Ich glaube nicht, dass man daraus was ableiten könnte, so wie
jo, für die Sachen. Das wäre so, als ob man sagen würde, Van Gaal wäre ein guter Trainer wegen seiner Ajax-Zeit. Geht nicht.
Ich glaube, wir lösen uns morgen noch auf, wenn das so weitergeht.
Wer glaubst du, Tim, wird in dem Spiel gegen Deutschland gegen Niederlande den Ballbesitz Hoheit haben?
Boah, das ist ja auch vor allem deshalb schwer zu sagen, weil man irgendwie gar nicht weiß, wer so alles spielt. Also
wir haben Neustädter, ja, also haben wir mehr Ballbesitz.
Neustädter spielt es. Ich bin 85% und ein 4-0-Sieg, aber.
Zwei dumme Gedanken.
Ja. Also es gibt ja nicht nur bei Deutschland ganz viele Spieler, die nicht dabei sind, auch bei Holland.
Ja, klar.
Ist auch die halbe Mannschaft fast nicht dabei.
Also wird das Spiel der B-Mannschaft in gewisser Weise.
Vielleicht haben ist die, das auch. Vielleicht ist das auch das, was man irgendwie wollte. Also es ist ja schon ein brisantes Spiel jetzt, Niederlande gegen Deutschland, unter den Vorzeichen, wer da Trainer ist und wer da auf der anderen Seite alles unter diesem Trainer gespielt hat und die Verhältnisse und Beziehungen zwischen dem Bayern-Block und dem Trainer und so weiter und so fort.
Ja, ich habe damit gerechnet, dass Hoeneß noch kurzfristig DFB-Präsident wird, aber nicht passiert.
Robben hat in der Tat
angeboten. Ich habe auch gehört, Flah hat eine Privatfehde mit Löw.
Ja, Robben hat tatsächlich angeboten, Karten für Olli Hoeneß zu besorgen.
Ja. Was hat Hoeneß gesagt? Kümmere dich um deinen Scheiß. Kennt ihr das Scholl-Interview über Kos? Tim kennt sicher.
Nee.
Mhm. Ja, als er noch Spieler war, hat er in der A-Jugend mittrainiert, weil er ausnahmsweise verletzt war. Das ist jetzt sein Zitat, nicht meins. Und da hat er gesagt, ja, da hat er mit Toni Kroos gespielt, hat gesagt, was für ein Spieler, hat zu Hoeneß gesagt, ja, da muss die erste Mannschaft, da hat Hoeneß ihm geantwortet, Zitat Scholl, kümmere dich um deinen Scheiß, das muss dich nicht interessieren. Ich weiß genau, wer da spielt. Nächste Woche hat Hitzfeld Kos in die erste Mannschaft geholt.
Und Hoeneß hat ihm die Nummer 10 reserviert.
Ja, das war dann ein bisschen später. Und jetzt hat die Orben.
Ja gut, okay, aber es ist ja noch. Ja, ist schon interessant zu sehen, dass da auf beiden Seiten offensichtlich alle Spieler fehlen. Das ist manche Mannschaften sehr gut geschafft haben, ich sag's mal jetzt ganz vorsichtig formuliert, in diesem an diesem Spieltag ihre Leute rauszuhalten.
Mhm. Ja, vorsichtig formuliert.
Gibt es eigentlich
total nebulös, wie du das meinst.
Tim, ja. Gibt es in Holland eigentlich auch ein Spielertypen wie Neustädter? Also bei der Nationalmannschaft der Holländer? Strootman ist, glaube ich, doch ein bisschen offensiver, oder?
Strootman ist ein sehr Alleskönner. Ein bisschen Schweinsteiger ähnlich vielleicht. Also ja. es geht in die Richtung, aber er ist schon noch ein bisschen anders, ja.
Noch, ja, und auch offensiver als Neustädter, also eher,
ja,
schon eher
das,
ein
das
Achter.
Auch, ja. Als spielt er auf der Acht, ja.
Alleiniges, ja. Okay, habe ich mir gedacht. Sonst fällt mir eigentlich keiner ein. Aber die spielen 4-2-3-1, oder? Und nicht, also Punkt nach vorne und nicht Punkt nach hinten.
Ja, das wird sich noch zeigen. Okay. Also, es hat beides schon gegeben bisher und es war auch oft so, dass das gewechselt hat, also sehr so ein Zwischending. Mischform, ja.
Also okay, Snyder hat ja so nach links
Snyder gezogen, ne? Eben. Das war am Anfang, zuletzt Van der Vaart, auch ein bisschen 8er-10er.
Wer spielt denn eigentlich Mittelstürmer, also Huntelaar oder Van Persie?
Eigentlich Van Persie, der ist aber auch raus, also verletzt.
Ja.
Bas Dost wurde nachnominiert. Ich weiß gar nicht, ob Huntelaar, ist Huntelaar überhaupt im Aufgebot? Ja, oder?
Ich glaube schon.
Ja. Ja, ich
jetzt noch schnell nachschlagen.
Wahrscheinlich wird dann Huntelaar spielen, wenn Van Persie nicht dabei ist. Oder Coit, aber das glaube ich nicht, der hat noch nicht gespielt.
Da hat ja also er dann direkt einen Abnehmer für seine Pässe. Nee, Moment.
Doch, also es ist nichts andersweitiges.
Okay.
Ja. Wir gehen mal.
Wie hat Holland eigentlich bisher denn defensiv gespielt? Du hast gesagt, sie haben noch Probleme, aber was war denn überhaupt der Pressing-Ansatz so?
Relativ verschiedene Sachen eigentlich. Also ich glaube, die probieren noch relativ viel aus. Es war, also sie sind halt nicht wirklich kompakt. Also,
ja, aber es wird sich auf hohes Mittelfeldpassing einpendeln, oder? Also ich gehe jetzt mal davon und gehe mal aus.
Ja. Jetzt auch mein
so ein Tipp hohes Mittelfeldpassing würde ich passend empfinden. Ich habe nur ein paar Szenen gesehen. Also ich habe kein
Spiel. Ja, so der allgemeine von Way of Life eigentlich, ne?
Ja. Louis-Style.
Ja. Zum Schluss die Frage, ich kann meine normale Frage ja, wie das Spiel ausgeht, schlecht stellen jetzt, wo niemand mehr weiß, wer spielt. Deswegen die ganz wichtige Frage, wird Löw nach diesem Spiel noch Trainer sein?
ich glaube nicht. Ich glaube, man wird 4-0 führen und 5-4 verlieren. Und ja, also dann wird der deutsche Fußball, das sich nicht mehr bieten lassen und es wird eine Doppelspitze Kahn Matthäus geben.
Das wäre mal was.
Löw wird Bayern-Sportdirektor.
Ja, das ist interessant. Da kann man nur am Schluss nochmal den Appell hinterher schicken. Dieses Spiel ist, glaube ich, weniger wert als gar nichts.
Nein.
Also nicht, aber selbst wenn man es 5-0 verliert.
Jedes Spiel ist gleich viel wert.
Findest du?
Finde ich schon. Jedes Spiel hat gewisse taktische Aspekte
und das stimmt, klar,
ist gleich viel wert. Also, ob da
jetzt. Also das Spiel ist schon mal mindestens so viel wert wie eine Trainingseinheit von Roman Neustädter und das ist schon mal ganz schön viel.
Auf jeden Fall, wir werden betont unauffällig, wie nennt man das, unaufgeregt das Spiel versuchen zu begleiten, auch wenn die Bild-Zeitung sicherlich wieder das Ergebnis nehmen wird, um Löw aus dem Amt zu schreiben.
Wobei man sagen muss, das Spiel ist doch etwas mehr wert, weil ja Roman Neustädter voraussichtlich spielen wird. Also der neutrale taktische Beobachter wird hier sicherlich voll auf seine Kosten bekommen. Also
ja.
Ist ungefähr so, für mich als Taktikfan ist das ungefähr so, wie es für einen normalen Spieler, für einen normalen Zuseher gewesen wäre, als ob er Pelé sieht.
Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ich war nicht aufmerksam.
Liebe Grüße aus der Pressingzentrale.
Liebe Grüße aus der Pressingzentrale nach draußen. Auf Wiederhören.
Pressingzentrale an Welt. Tschüss.